Herzlich willkommen im Club Maite, dem Interviewformat von Codes und Schmerzlos. Im Club Maite spreche ich mit unterschiedlichen KollegInnen der REWE Digital. Wir sprechen über Technologien, die die Welt verändern, Menschen, die uns begeistern oder über das, was uns sonst in unserer digitalen Welt gerade bewegt. Also, schnapp dir ein Getränk deiner Wahl, lehn dich zurück und viel Spaß im Club Maite! Hi zusammen! Wusstet ihr schon immer, was ihr später mal werden wollt oder was euer Traumberuf ist? Oder hat sich das so ja mit der Zeit herausgestellt oder seid ihr vielleicht auch immer noch auf der Suche? Heute ist Dustin bei mir zu Gast und es geht um seine Reise in die IT-Welt beziehungsweise zu seinem Job als Agile Team Coach bei uns bei der REWE Digital. Ich habe ihm unter anderem auch diese Frage gestellt, also was sein Traumberuf ist oder war früher als Kind. Und ihr hört jetzt, was seine Antworten darauf waren. Hi Dustin, stell dich doch gerne mal kurz vor.
Ja, hi Maite, ich bin Dustin, ich bin seit Dezember 2022 bei der REWE Digital und ich bin hier Agile Team Coach. Ich betreue da ein, vorher mal zwei, wir haben sie zusammengelegt, Teams in der Softwareentwicklung.
Ach cool, spannend. Okay. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen darauf hinaus, was du davor gemacht hast und wie du eigentlich zu REWE Digital gekommen bist. Das habe ich ja eben schon ein bisschen angeteasert. Ich fange jetzt mal ganz, ganz vorne an. Und zwar, wann war deine erste Sozialisation zum Thema Arbeit? Beziehungsweise, wann hast du eigentlich das erste Mal gesagt, das will ich werden?
Ja, das will ich werden zu dem Job sagen, den ich jetzt mache, ist ein bisschen schwierig, weil es das ja auch alles gar nicht so lange gibt. Ich glaube, als kleiner Junge war mein Traum Stand-up-Comedian werden. Bin ich ein großer Fan von. Ich habe mich bisher nie getraut und ich habe das auch nie verfolgt, weil ich mich immer zu schwer getan habe, ein Programm zu schreiben. Und ich habe auch immer gedacht, ich hätte nicht das Gesicht für die Bühne. Deswegen fand ich Radio auch immer interessant, weil damals gab es keine Webcams im Studio und dann hätte man einfach reden können. Ja, also ich habe tatsächlich nie in meinem Leben gesagt, das ist der Job, den ich unbedingt machen will.
Das hat ist ja auch cool, dass du jetzt hier bist. Ist ja fast ein bisschen wie Radio. Also wir beide sehen uns jetzt, aber uns sieht niemand.
Das ist richtig, uns müssen sie zuhören. Ja, ja und die Geschichte, wie ich in dem Job gelandet bin, das ist eigentlich eine ziemlich lange Geschichte. Am Ende kann man sagen, oh, da ist ein roter Faden. Aber das hat sich währenddessen nicht wirklich so angefühlt. Mhm. Ich glaube, den Grundstein hat gelegt, dass ich mit 10, 12 oder so, na eher mit 10, das Glück hatte, meinen ersten Computer zu haben. Mhm. Und dann da den Anfang gemacht habe, Websites zu bauen. Ich hatte so einen eigenen Blog, bevor es überhaupt Blogs gab. Das war ein Tagebuch online. Das Problem war,
10?
Ja.
Wow.
Ja, das musste halt alles irgendwie kostenlos sein und das noch über das gute 56K-Modem. und dann habe ich dann da mein Tagebuch geschrieben online, weil schreiben mache ich scheinbar doch ganz gerne. Und das hat alles gut funktioniert, bis es dann irgendwann zu groß wurde und man so dynamischen Inhalt brauchte. Vorher war das alles plain HTML und dann konnte man das runterschreiben. Aber da musst du jedes Mal die Navigation anpassen und den neuen Eintrag hinzufügen und so. Und dann ist man relativ schnell bei irgendwas Dynamischem, damals halt PHP als Go-To. Und das habe ich versucht, aber nicht auf die Reihe bekommen, weil ich hatte mit 10 jetzt nicht so die Skills im Englischen, um die Dokumentation zu lesen, die Sachen anzuwenden. Oder auch Leute um mich rum, die mir da hätten helfen können. Und dann blieben die Erfolgserlebnisse aus und ich habe es sein lassen. Aber das war so der Grundstein, würde ich sagen. Ich habe dann, statt zu programmieren oder weiter Webentwicklung zu machen, lieber Computer gespielt.
Ah, okay.
Und den Anschluss verloren.
Aber ja, mit 10 ist das ja auch verständlich. Oder kann man sich das ganz gut vorstellen, dass man vielleicht doch nicht am Ball bleibt. Aber ich meine, damals hattest du dann ja schon so ein bisschen den PC oder den Computer. Oh Gott, ich bin ja auch immer selber so ein, wie nennt man das, ein NPC. Genau, aber damals ging es ja schon so ein bisschen in die Richtung. Hast du denn damals schon gedacht, ah ja, das würde mich irgendwie interessieren oder war das oder interessieren im Sinne von, ah, da könnte ich vielleicht in meiner Zukunft was mit anfangen oder war das dann eher so, ah, das ist ein Interesse und das hast du einfach mal ausprobiert?
Ja, ich glaube ganz ehrlich, dass ich nie gesagt habe, boah, das will ich unbedingt mal werden, mal machen. Und deswegen war auch der Gedanke, dass ich das später beruflich mache, keiner, der irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ne? Ich komme aus einem Familienverhältnis, wo Arbeit jetzt nicht so den besten Ruf hatte, sag ich mal. Das klingt jetzt merkwürdig, aber ich bin aufgewachsen mit meiner Mutter und meinem Großvater. Mhm. Und mein Großvater, der war halt Bergmann. Mhm. So. Und das war halt Maloche. Ja. Und alles, was es dann da zu hören gab, war negativ hinsichtlich Arbeit. Also er war schon in Rente, als ich dann gelebt habe, aber trotzdem, wenn das Thema aufkam, war es immer nur die Maloche und was man so gelernt hat, war, dass Arbeit immer mit Leid verbunden sein muss. Mhm. Also wenn du dein Geld verdienen willst, dann musst du es verdienen, du musst dafür gelitten haben und wenn du nicht gelitten hast, dann hast du jemanden beschissen.
Ja,
so, ne?
Ja. Mhm.
Und von daher war das für mich immer so ein Ding, das sich angefühlt hat, als ging es darum, das zu vermeiden, weil es war ja klar, es ist unausweichlich und es wird mit Leid verbunden sein und ich glaube, die allerwenigsten Menschen sagen, geil, ey, ich will leiden, ja.
Mhm.
Und deswegen waren diese Fragen, was will ich später mal machen, einfach keine, die eine Rolle gespielt haben.
Okay.
Aber deswegen diese Idee von, hey, kann ich nicht Stand-Up-Comedian werden? Weil ich bin ein lustiger Typ und das ist mir immer leicht gefallen.
Und dann hat wenig mit Leiden zu tun.
Genau, das hat für mich überhaupt nichts mit Leiden zu tun.
Ja,
zumindest bis man sein Programm schreibt. Ja. Wenn man das macht, dann leidet man bestimmt, aber vorher oder nachher, wenn man das spricht, dann eher nicht.
Von außen auf jeden Fall.
Ja, also. Und deswegen gibt es keine Situation, wo ich gesagt habe, boah krass, das ist mein Traum, da will ich hin, den Job muss ich später machen, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Okay, aber du hast ja auch gerade gesagt, so, durch deinen Opa wurde dir so suggeriert, Arbeit hat was mit Leiden zu tun, das muss man sich verdienen, da rackert man sich ab. Wann war denn so dein erster positiver Kontakt zur Arbeit oder wann hast du vielleicht gedacht, oh, das will ich werden?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Man muss dazu noch sagen, als ich 6 war oder so, hatte meine Mutter einen Schlaganfall vom Stress auf der Arbeit. Sie hat damals früh in der Systemgastronomie angefangen, also irgendwann Mitte der 90er, Filialen gemanagt und irgendwann war der Stress dann zu hoch und dann war das aus meinen Kinderaugen oder nein, auch objektiv eine Konsequenz von der Arbeit und das war halt das nächste averse Signal zu, oh mein Gott, arbeiten, schwierig, lohnt sich nicht. Auf der einen Seite vom Großvater nur die Perspektive, dass du eh ausgebeutet wirst, dass Arbeit leidest und auf der anderen Seite dann das lebendige Beispiel, meiner Mutter geht es übrigens gut, by the way, keine Langfolgeschäden, das lebendige Beispiel, dass man sich daran auch gut kaputt machen kann.
Mhm. Ja. Also eigentlich die nächste Erfahrung, ja. Arbeit in Verbindung mit, ja, auch Leid natürlich. Ja,
genau, und um die Frage zu beantworten, wann ich denn das erste Mal gedacht habe, ja geil, das kann ich machen, das will ich machen. Ich glaube, das war irgendwann an der Uni. An der Uni erst, ja.
Relativ spät.
Mhm. Ja, sehr spät. Ich habe glücklicherweise BAföG bekommen so, und musste dann, wie, ich weiß gar nicht, wie hoch der Prozentsatz ist, die Mehrheit der BAföG-Empfangenden auch arbeiten. Habe mich auch während des Studiums in dieser studentischen Selbstverwaltung engagiert. Also die Fachschaft, das ist
aber
dann...
Aber stopp, ja. Ein Punkt, wir sind jetzt schon bei der Uni, ganz spannend, kommen wir gleich nochmal zu, aber mich würde interessieren, vielleicht, weil du eben erzählt hast, ja mit 6 den ersten PC, wie war denn deine Schullaufbahn? Also wie hat sich das abgespielt? Hattest du da eben viel Kontakt? Hast du Informatikkurse gewählt oder bist du, oder hat dich was ganz anderes interessiert?
Ja, meine Schullaufbahn war bescheiden, würde ich sagen. Ich bin als 1 von 2 Kindern aus der Grundschulklasse auf die Realschule gekommen. Alle anderen waren entweder Haupt- oder Gymnasium, also Hauptschule oder Gymnasium. Und ich war vielleicht schlau genug fürs Gymnasium, aber nicht motiviert genug fürs Gymnasium. Also hat man gesagt, geh mal dahin, das passt bestimmt. Und dann habe ich die Realschule durchgemacht. Da gab es keinen Kontakt zu irgendwelchen Informatikkursen oder sowas. Und nach der Realschule war mir dann noch nicht klar, oh Gott, was soll ich machen? Jetzt habe ich bald die Schule hinter mir, jetzt müsste ich anfangen mit Arbeiten. Und dann kam die grandiose Idee, wenn ich Abitur mache, habe ich noch 3-mal Sommerferien.
Ah, und weil meine Noten,
weil meine Noten gut genug waren, bin ich dann tatsächlich aufs Gymnasium. Und natürlich, schlaue Idee, Stadt gewechselt, da wo die reicheren Leute wohnen, mit der Annahme, dass man da bessere Noten kriegt, weil die LehrerInnen sich nicht mit den Eltern der reichen Kinder streiten wollen. Und vielleicht hat es was gebracht, man weiß es nicht. Jedenfalls habe ich Abitur gemacht. Und da hatte ich 1 oder 2 Jahre einen Informatikkurs, aber das hat wenig mit dem zu tun gehabt, was ich privat auch so gemacht habe.
Okay. Spannend. Vor allen Dingen die Annahme, dass die LehrerInnen am Gymnasium der in Anführungszeichen Reichen keinen Stress machen wollen. Hat das denn auch geklappt? Also wie bist du da so mit deinem ausgeklügelten Plan? Hat das funktioniert?
Ich glaube, was mich am Ende durchgebracht hat, war, dass ich der 2. Durchgang im Zentralabitur war und der 1. Durchgang ein bisschen zu hart war und man im 2. dann ein bisschen gnädiger war und damit hat das dann gepasst. Aber ich habe auch in den 3 Jahren Oberstufe, die ich hatte, wenig Pläne gemacht, für was kommt denn danach? Weil für mich war immer noch klar, ja, Arbeit ist ein schreckliches Ding. Ich schiebe das so lange auf wie möglich. Wenn ich mich nicht drum kümmere, wenn ich nicht hinschaue, dann existiert das nicht. Mhm. Und dann kam natürlich die folgerichtige Idee, nach dreimal mehr Sommerferien gehe ich einfach studieren und habe n-mal Semesterferien.
Ah, okay, weitergedacht.
Ja, genau.
Ah, okay. Das war dann wirklich die Idee, ich will einfach, also dieses Thema Arbeit, so lange wie möglich vor mir herschieben und möchte einfach schauen, wie komme ich drum herum. Und da war einfach das Studium das Nächste.
Ja, das klingt jetzt so unheimlich faul, als wäre ich irgendwie in Richtung Arno Dübel, Deutschlands faulster Arbeitsloser. In Wirklichkeit ging es dabei aber nur, dieses in meinen Augen unvermeidliche Leid zu verzögern, herauszuzögern. Mhm. Und jetzt weiß ich ja, das war Quatsch, das muss nicht so sein. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mache, was ich machen darf. Aber mit der Perspektive damals war das eine fürchterliche Perspektive. Und dann habe ich halt gedacht, wenn ich an die Uni gehe, die Studentenleben-Klischees erfülle, dann kann ich das noch ein bisschen vermeiden. Ja. Mhm.
Und dann bist du nach dem Abi direkt zur Uni oder wie hat sich das da gestaltet?
Nee, da war erst noch mein Wehrdienst.
Ah,
okay. Das war die vorletzte Kohorte, die musste.
Okay.
Und habe dann tatsächlich 2 Jahre da gemacht. Mhm. Eigentlich hätte ich nach 9 Monaten schon gehen können und oder wollen, aber das hat sich damals einfach so gestaltet, dass eine Verlängerung um, ich glaube, 13 Monate oder so war das, Sinn ergeben hat. Und auch in der Situation habe ich mich nicht drum gekümmert, was ich denn danach machen möchte.
Okay, aber der.
Und habe es nicht geschafft, mich auf Studiengänge zu bewerben, die irgendwie eine Zulassungsbeschränkung haben, also ein NC haben, wo du früh dran sein musst.
Aber nochmal ganz kurz zum Wehrdienst, ohne dass ich da jetzt lange drauf rumreiten möchte. Was mich da jetzt interessieren würde, weil ich habe auch selber nicht so viel Ahnung. Also mein Vater war im Wehrdienst, aber der hat, ich finde, für mich ist es so ein bisschen, hat so ein bisschen so einen Beigeschmack. Aber der hat immer gesagt, das hat ihm Spaß gemacht, aber ihm hat das voll geholfen. Und er hat da sehr viel Positives mit rausgenommen für sein Leben auch. Aber ich denke, muss man da nicht auch arbeiten? Also ist das nicht, was macht man den ganzen Tag? Also anscheinend, ne, du hättest nach 9 Monaten gehen können, du hast auf 2 Jahre verlängert und hattest aber dann zu dem Zeitpunkt, so wie ich das jetzt verstanden habe, eigentlich immer noch diese Verbindung mit viel Arbeit oder mit Leid eigentlich zum Thema Arbeiten. Das heißt, das war für dich, das hast du einfach so gemacht und war hat sich nicht für wie Arbeit angefühlt, oder?
Ja. Kurz gesagt, ja. Ich kann gar nicht beschreiben, warum ich mich in der Situation nicht so besonders gequält gefühlt habe. Ich glaube, das war, weil einfach eine Struktur vorgegeben ist. Ich musste mir nicht aussuchen, was ich machen will. Ich war allerdings auch im Stabsdienst. Das bedeutet, ich habe Papier sortiert, den Empfang gemacht, Telefone angenommen, also Anrufe angenommen und solche Geschichten. Und das war so eine Art 2-jähriger Abenteuerurlaub fast schon. Zwischendurch gehst du mal marschieren, zwischendurch gehst du mal schießen, trägst deine Uniform. Ist okay, das war jetzt nicht das, was damals im Elternhaus als leidvolle Arbeit gepredigt wurde, was man erlebt hat. Und deswegen war das in Ordnung, die Zeit da zu verbringen.
Okay. Interessant, ja. Weil grundsätzlich ist das ja schon, sage ich mal, eine Arbeit. Also eine Arbeit am Empfang zum Beispiel, im Backoffice oder wenn man jetzt irgendwie, also du hast ja den ganzen Tag was gemacht, du hast ja keine Freizeit. So, es war ja schon eigentlich eine Arbeit und du hast ja auch, was kriegt man dann, sein Gehalt oder seinen Lohn?
Ja, Sold heißt es.
Sold, genau, noch, Sold. Ja. Mein Gott, ja, ich bin ganz, habe gar kein Know-how. Also eigentlich war ja schon, aber für dich, vielleicht hast du es auch nicht, vielleicht hast du es ein bisschen verdrängt oder so. Also kann ja sein. Oder dass du es für dich im Kopf nicht unter Arbeit abgespeichert hast, sondern vielleicht als Lebensphase, die man jetzt einfach mal macht, weil man.
Ja, vermutlich. Vielleicht war das in der Situation auch einfach ein Ding, das man so macht, weil die notwendigen Dinge müssen getan werden. Habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Ich glaube, Sascha Lobo war das, der das gesagt hat. Manchmal versuche ich mir das zu sagen, wenn es um etwas geht, auf das ich keine Lust habe, aber es ist notwendig. Und möglicherweise war die Situation da genauso.
Spannendes, finde ich auch gut, notwendige Dinge müssen halt getan werden. Finde ich gut. Genau, aber dann trotzdem bist du ja dann nicht länger da geblieben. Also wie ging es dann weiter?
Ja, ich wollte dann eigentlich Markenkommunikation und Werbung studieren. Mhm. Das hatte ich mir so ausgeguckt, das fand ich cool, dass man Gefühle mit Bildern und Texten transportieren kann. Mhm. Parfümwerbung, Uhrenwerbung sind so die klassischen Beispiele. Man sieht da, keine Ahnung, den Strand und denkt, boah, übel frisch oder so. Und das fand ich eine total interessante Sache, wie man das so herstellen kann. Dann hat sich aber relativ kurzfristig herausgestellt, dass das ein privater Studiengang war. Mhm. Und ich als Kind aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, nennen wir das mal, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann habe ich festgestellt, dass das doch sehr teuer ist und ich das weder bezahlen kann noch möchte. Und habe mich umorientiert, weil ich aber so spät dran war mit allem, ist es dann der Physik-Bachelor geworden. Keinen NC, man konnte sich direkt einschreiben. Hatte ich im Abi, fand ich interessant. Hätte ich auch ehrlich studieren wollen. Ich habe es auch versucht.
Okay.
Aber meine Ausbildung in Mathe war jetzt nicht so gut, dass ich da hätte mitkommen können. Ich habe in Woche 3 oder 4 das erste Mal gefragt, was denn dieses eckige, zackige E sein soll, weil das hatte ich nicht. Oder als wir dann angefangen haben im Matrizen, war ich total verwundert, dass der Professor jetzt Zahlen in der Klammer untereinander schreibt. Also ich war massiv überfordert mit dem Ganzen.
Okay.
Und dann habe ich dann im Laufe des ersten Semesters trotz geschriebener Klausur, ich habe sie leider nicht bestanden, aber ich habe es versucht, festgestellt, das ist nichts, wo ich mich drin sehe. Einerseits nicht durchbeißen, weil das schon sehr, sehr viel Aufwand ist in den MINT-Fächern. Und andererseits konnte ich auch nicht sehen, dass ich da am Ende in einem Beruf lande, den ich mich ausüben sehe. Also ich hätte vielleicht eine naturwissenschaftliche Qualifikation gehabt, viel Geld verdient, was auch immer. Aber die Inhalte, die dann zur Debatte gestanden hätten als Daily Doing oder so, wären einfach nicht reizvoll gewesen, hätte mich nicht glücklich gemacht.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn ich bei mir das Verstehen so wichtig war in der Situation. Ich wollte mit Physik studieren, verstehen, wie die Welt um mich herum funktioniert. Und da mir das dann zu kompliziert war herauszufinden oder zu lernen, habe ich gesagt, okay, ich zoome einfach ein Stück raus und mache dann Sozialwissenschaften. Die Uni hat damals auch Kurse angeboten, die hießen Mediensoziologie. Und ich habe mir gesagt, ach komm, das ist ja nah dran an Markenkommunikation und Werbung. Ja, nee, ist es nicht, aber es klang interessant. Ich habe es dann nicht reingeschafft, weil das Fach abgeschafft wurde, als ich dann weit genug war. Aber für Sozialwissenschaften habe ich mich entschieden, weil ich dann verstehen wollte, wie Gesellschaft funktioniert.
Ja. Okay. Also bist du von, ich versuche mir die Welt zu erklären, Physik, zu ich versuche mir zu erklären, wie die Gesellschaft oder die Menschen in der Gesellschaft ticken, zu erklären, zu Sozialwissenschaften.
Ja, genau. Gegangen. Bis zur Psychologie hat es nicht gereicht, weil ich keine guten Noten hatte und das war dann so das Mittelding, sage ich mal.
Okay, okay, der Kompromiss aus, aus beiden. Okay, und dann hast du Sozialwissenschaften studiert. Hast du das dann komplett studiert? Also im Bachelor, war das Diplom?
Na, ich war
schon noch Bachelor.
Okay. Ich war im Bachelor, den habe ich auch fertig gemacht. Ich habe mir 10 Semester Zeit dafür genommen. Von den 6 üblichen, das ist eine eigene Geschichte.
Du wolltest
Geschichte.
Ja auch, genau.
Eben.
Du wolltest ja die Semesterferien und das, ja.
Genau, okay. Die hatte ich ausreichend. Aber, wie vorhin schon mal angesprochen, habe ich BAföG bekommen und gehört zum Großteil der Menschen, die nebenbei noch arbeiten mussten. Und habe dann da so die ersten, ich suche mir aus, was für einen Job ich mache, Erfahrungen gemacht. Weil vorher beim Bund, da war es, du machst jetzt das und du sagst, jawohl, ich mache jetzt das. Und als es dann darum ging, diesen Zuverdienst zum BAföG zu erstreiten, schwieriges Wort, glaube ich, egal, konnte ich mir aussuchen, was ich machen will. Und ich habe mich über meine Jugend und Kindheit immer mit dem Computer beschäftigt und habe Sachen gemacht, Designzeug gelernt, Photoshop, Illustrator, die ganzen Sachen mal ausprobiert. Und habe dann eben in dieser studentischen Selbstverwaltung, große Gruppe von KlassensprecherInnen, kann man das fast schon nennen, mich um verschiedene Projekte gekümmert und habe Grafikdesign im weitesten Sinne gemacht, Magazine gelayoutet und so ein Kram. Und darüber sind dann Leute an der Uni selber auf mich aufmerksam geworden, haben gesagt, hey, das ist ein Guter, der kann, was wir brauchen. Willst du das nicht bei uns machen, so als Nebenjob? Und bin dann, nachdem ich ein paar Monate im Prüfungsamt gearbeitet habe, so als wieder Papiersortiermensch, im Marketing gelandet von der Viso-Fakultät. Und da hatte ich richtig Glück mit.
Spannend. Okay, und da will ich jetzt mal einmal kurz einhaken. Und zwar, wie, also dann war das ja sozusagen dein erster, wir lassen jetzt mal den Bund außer Acht. Für mich ist das immer noch Arbeit, aber wir lassen das außer Acht. Genau, das war also dein erster Job, sage ich mal, oder die Arbeit, die du dann gemacht hast. Wie hat sich das angefühlt? Davor, währenddessen, würde mich interessieren.
Ja, das war ziemlich cool, weil ich habe die Sachen ja vorher oder parallel zu dem auch for free gemacht in dem Projekt, das ich unterstützt habe, eben diese Selbstverwaltung, Fachschaft im konkreteren Namen. Und das war schon ein schönes Gefühl mit dem, was ich halt in der Freizeit gerne gemacht habe, jetzt ein paar Stunden die Woche eben an einem anderen Schreibtisch mir ein bisschen was dazu zu verdienen, damit ich was Warmes essen kann. Das war ganz cool, es war ein schönes Erlebnis und auch die Kolleginnen und Kollegen, die ich hatte, großartige Menschen. Ich habe denen sehr viel zu verdanken tatsächlich. Ich habe viel Vertrauensvorschuss bekommen. Man hat sich wirklich um mich gekümmert, man hat mich gefördert. Und das war ein gutes Gefühl. Und ich glaube, das war so der Beginn der Trendwende weg von, oh, Arbeit muss immer Leid bedeuten, hin zu, oh, das ist eigentlich ganz geil.
Jetzt hast du schon meine nächste Frage beantwortet. Also genau, das wäre jetzt auch das gewesen. Meinst du, das war der Punkt, an dem du das erste Mal gedacht hast, ah ja, ich habe ein positives Gefühl, was ich mit dem Thema Arbeit und mit Arbeit an sich verbinde?
Ja, ich glaube, das waren so die ersten Erfahrungen und ein gutes Umfeld, um das zu haben. Mhm. Ich habe, jetzt sage ich das schon wieder, aber wirklich viel investiert oder viel ausprobiert in dieser studentischen Selbstverwaltung. Mhm. Das ist quasi ein Sandkasten für alles, was du mal probieren möchtest. Ich habe da fotografieren gelernt, ich habe diese ganzen Layout-Sachen gelernt, ich habe mich um die Website gekümmert, ich habe eine Veranstaltung organisiert. Also ich habe überall mal meine Nase reingesteckt und das ausprobiert. Und es war cool, weil es immer etwas mit einem Purpose war. Mhm. Man war überzeugt davon, für andere was Gutes zu tun. Und deswegen fällt es einem jetzt nicht schwer, diese Energie zu investieren, um das zu machen, sich die Hände ein bisschen schmutzig zu machen und das auszuprobieren. Und das hat sich am Ende dann auch ausgezahlt. Nicht nur mit dem ersten Job als Hilfskraft im Marketing, sondern auch weit darüber hinaus noch.
Jetzt hast du gerade gesagt, es hat sich gut angefühlt, für andere was Gutes zu tun. Und eigentlich machst du das ja jetzt, ich greife ich jetzt vorweg, ich meine, wir haben es eh schon verraten, du bist ein Agile Team Coach, aber eigentlich machst du das ja jetzt auch gerade. Also du unterstützt ja deine Mitarbeitenden, deine KollegInnen dabei, dass sie besser arbeiten können. Also du tust ja eigentlich auch was, dass es anderen besser geht oder was für andere. Meinst du, damals war es schon so ein bisschen so, ah ja, das finde ich, ich arbeite gerade und während meiner Arbeit tue ich was Gutes für andere. So ein bisschen der Grundstein dafür, dass du gesagt hast, ah ja, in die Richtung.
Ja, aber ich glaube, grundsätzlich ist der Purpose, den ich in der Arbeit sehen kann, grundsätzlich wichtiger. Mhm. Ich glaube, ich kann auch einen Purpose sehen, wenn ich für Tiere oder sowas Gutes mache. Es müssen nicht unbedingt Menschen sein.
Okay. Mhm. Spannend. Aber wir gehen zurück zum Studium. Eigentlich der Appell an alle Studierenden, werdet in der Fachschaft aktiv, dann findet ihr euren Traumberuf. Also 10 Semester und dann war das Studium irgendwann vorbei und dann war ja eigentlich auch deine Werkstudierenden-Tätigkeit vorbei, oder?
Genau.
Wie ging es dann weiter?
Ja, ich habe dann den Master angefangen, zuerst in Aachen, Soziologie. Da lief der Start aber nicht so gut. Ist auch eine sehr lange Geschichte. Die eignet sich eigentlich für so ein Stand-Up-Programm. Falls ich mal eins schreibe, dann werde ich das auf jeden Fall damit reinnehmen.
Vielleicht machen wir nochmal eine Comedy-Reihe, dann lade ich dich ein.
Sehr gerne. Und dann musste ich den Job wechseln, genau. Ich bin nach Aachen gezogen für 2 oder 3 Monate und dann bin ich wieder zurückgezogen, weil mein ganzes Netzwerk hier war, das mit dem Studium nicht so gut lief. Und bin dann über das Fotografieren, das ich an der Uni angefangen habe. Ich hatte in der Zwischenzeit auch schon meinen ersten bezahlten Auftrag. Ich habe so Konferenzen fotografiert. Ich mache auch immer noch viel Eventfotografie und kann deswegen Fotos retuschieren. Bin dann in eine
Agentur. Sag das hier nicht zu laut. Du kriegst hier ganz viele Anfragen von Kolleginnen, die bald heiraten oder ihren Geburtstag feiern. Nein, Spaß.
Ja, Hochzeiten fotografiere ich auch, klar. Zinker.
Bezahlte Werbung.
Ja. Und dann bin ich in einer Agentur untergekommen, die jemanden gesucht hat zum Bilder retuschieren, weil ich aber während des Studiums mich um unsere Homepage gekümmert habe an der Uni, auch witzigerweise im Job, im Marketing, ja, hat man in der Agentur spitz bekommen, dass ich das so ein bisschen kann. Mhm. Und dann hat man angefangen, mir so Aufgaben zuzuschustern und weil ich mittlerweile Englisch konnte und verstehen konnte, was da abgeht, hat mir das richtig Spaß gemacht. Und dann kam ein Auftrag nach dem anderen oder eine Aufgabe nach der anderen in die Richtung und es war ein schönes Erlebnis mit dem, was ich wirklich als fast schon kleiner Junge begeistert gemacht habe, jetzt Geld zu verdienen. Mhm. Und dann wollte ich mehr davon, weil meine Rolle war eigentlich Fotos retuschieren, aber dann kam das so Sidetrack-mäßig rein und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, da will ich mehr von machen. Mein BAföG war ja eh irgendwann des Auslaufens geweiht und dann bin ich in eine andere Agentur gegangen als Frontend-Entwickler, weil das ist das, was ich früher gemacht habe und habe dann da als Werkstudent gearbeitet. Das war super cool, aber teilweise frustrierend, denn alle Jungs und Mädels, die so mit 16 angefangen haben zu programmieren und das durchgezogen haben, waren jetzt mit Anfang 20 wesentlich viel besser als ich, der mit 10, 12, was auch immer, 1, 2 Jahre gemacht hat, das dann nur so nebenbei verfolgt hat und dann mit Anfang 20 nochmal ein bisschen gemacht hat. Und obwohl ich alle Herausforderungen lösen konnte, waren alle um mich rum eben wesentlich schneller, wesentlich effizienter. Und das ist einfach kein so schönes Gefühl, wenn das Erfolgserlebnis immer so lange auf sich warten lässt und dann immer so gering ist, weil man weiß, ja, Kollege XY hätte das in einer halben Zeit gemacht. Aber In dieser Agentur hatten wir die ersten agilen Schulungen.
Aha.
Und das hat mich auf den Pfad gebracht, hey, das ist ja geil, weil dann kann ich ja mit dem Kontext, den ich super gerne mag, arbeiten und ich kümmere mich um die Menschen statt um den Code, weil ich glaube, mit den Menschen bin ich besser geworden durch das, was ich in meinem Studium alles gemacht habe. Und ich bin auch davon überzeugt, dass dieser Umgang mit Menschen, Social, wie auch immer man das nennen will, viel, viel schwieriger zu erlernen ist als Coden. Weil fürs Coden brauche ich YouTube und ein Buch. Das kann ich jederzeit haben. Wenn ich lernen will, mit Menschen umzugehen, brauche ich halt Menschen. So, und die sind nicht so readily available. Und durch meine 5 Jahre an der Uni und viel freiwillige Aktivität habe ich mit einigen Menschen was zu tun gehabt und das gelernt eben.
Spannend. Cool. Und dann hast du ja eigentlich auch gerade schon erzählt, wie du dann zum Agile Team Coach oder zum, ja, zur agilen Arbeitsweise gekommen bist. Also die hast du da in der Agentur kennengelernt und hast dann, wie gerade beschrieben, gesagt, oh, irgendwie bin ich immer, alle anderen sind besser als ich, sag ich mal. Ich glaube, das denken sehr, sehr viele Menschen. Ich glaube nicht, dass das auch immer der Wahrheit entspricht, aber du hast dadurch dann gesagt, okay, ich möchte jetzt was anderes machen. Und wie sah das dann konkret aus? Also wie war dann eigentlich so der letzte Schritt?
Ja, ich habe mich dann in der Agentur beworben, auch auf die Stellen. Damals waren das dann Scrum Master Stellen. Aber weil ich ja keine Arbeitserfahrung habe oder nicht ausreichend, hat man gesagt, lieber nicht, da sind Kollegen und Kolleginnen, die sind besser geeignet. Und in dem Moment war dann für mich klar, okay, ich muss jetzt noch 1-2 Jahre in so einem agilen Kontext als Softwareentwickler arbeiten, bis ich dann die Rolle wechseln darf. Und bin dann durch Zufall in einem Startup gelandet, auch als Frontend-Entwickler. Und da hat sich alles schnell verändert. Und dann hatte ich tatsächlich Glück, dass ich nach 6 oder 9 Monaten, ich weiß es gar nicht mehr so genau, die Rolle wechseln durfte. Und hat gesagt, ey, bist ein cooler Typ, wir trauen dir das zu. Hier kriegst du noch eine Schulung von uns obendrauf. Und dann coachst du uns jetzt, statt für uns zu coden. Ja, und das war dann der Wechsel in die Rolle. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Cool. Sehr schön. Würdest du sagen, als Agile Team Coach brauchst du den fachlichen Kontext? Also sagst du jetzt von dir, oh Gott, ja, hätte ich das mal eher gemacht, was will ich denn jetzt mit diesem ganzen, mit der Frontend-Entwicklung? Ich habe mich da irgendwie voll verrannt, ich habe irgendwie Zeit verschwendet, hätte ich das mal sofort gemacht? Oder denkst du, boah, das war super hilfreich, ich könnte eigentlich ohne dieses Background-Wissen gar nicht agieren und arbeiten?
Ich glaube beides. Manchmal ist es gut, dass ich das Verständnis habe. Manchmal ist es für mich schwierig, dann in meiner Rolle zu bleiben. Gerade wenn es um Fragen geht, die sehr, sehr opinionated sind, wo es leicht ist, eine Meinung zu haben, habe ich die natürlich auch. Klar. Und dann muss ich mir selber auf den Fuß treten und da jetzt einfach mal mich zurückhalten und die Jungs und Mädels entscheiden lassen, was sie wollen, auch wenn ich es anders gemacht hätte. Und in vielen Situationen ist es so, dass ich früh merke, dass mein Team sich irgendwie verliert, abdriftet, zu detailliert wird und dann kann ich sie schnell wieder reinholen. Ja. Ich verstehe halt alle Vokabeln und persönlich will ich das nicht missen, dass ich das verstehe. Und es gibt auch viele Kollegen und Kolleginnen, die daran interessiert sind. Ich habe so einen kleinen Workshop aufgesetzt, Softwareentwicklung für Nicht-Techies.
Aha.
Der ist noch so in der Erprobungsphase. Das
hier in der Revidigital.
In der Revidigital, genau. Und den haben wir einmal durchgeführt, viele Learnings gehabt. Den müssen wir noch ein bisschen aufbereiten. Aber dann hoffen wir, dass wir den anbieten können. Und am Ende geht es eigentlich nur darum, Vokabeln zu lernen.
Cool, sehr schön. Dann kannst du auch noch anderen was mitgeben. Du bist ja dann von dem Startup zu Revidigital gewechselt. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Wie kam es dazu? Warst du irgendwie, hast du es durch Zufall gesehen? Oder?
Ein Kollege ist vor mir hierüber gewechselt und der war hellauf begeistert. Also nach dem Startup, wo es zwischendurch zu turbulent wurde oder gegen Ende hin zu turbulent wurde, habe ich mich nach neuen Sachen umgeschaut und ich wollte in ein Umfeld, wo ich viel lernen kann. Und dann habe ich mich an verschiedenen Stellen beworben, Unternehmensberatungen, viele, weil da gibt es diese Agile-Jobs halt. Es ist ja nicht so häufig, dass eine Company die selber in-house hat. Und der Kollege hat dann gesagt, hey, ist mega gut hier, bewirb dich doch auch mal. Und ich war am Anfang, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen so, ist irgendwie glanzlos. Ja, und ich habe mich trotzdem beworben, weil wenn er sagt, es ist gut, dann wird das schon seine Gründe haben. War parallel noch im Rennen bei einer großen Unternehmensberatung für so einen Job. Und Ja, die haben den Fehler gemacht, irgendwie eine Woche lang keinen Interviewpartner für mich zu finden.
Mhm.
Und dann ging der Prozess hier eben schneller. Und man hat sich so dermaßen gut um mich gekümmert in diesem Prozess, dass ich gesagt habe, okay, alles klar, Rewe Digital braucht eine Zusage bis Freitag. Ich rufe bei der Unternehmensberatung an, sage den Leute, mach mir ein Angebot bis Freitag oder das war's. Und sie haben gesagt, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ciao. Und dann bin ich hier rübergekommen. Also,
ja, dann an dieser Stelle nochmal ein Shoutout an unser Recruiting. Danke für den schnellen Prozess. Nein, ja, aber cool. Also, okay, ja, super. Also alles dieser, richtig gemacht, was du jetzt machst. Ja,
also da muss ich wirklich über diesen Bewerbungsprozess muss ich nochmal sprechen, weil mit der Perspektive, mit der ich immer auf den Arbeitsmarkt geschaut habe, auch wenn das besser wurde durch meine selbstständige Tätigkeit als Fotograf, die Erfahrung, die ich an der Uni gemacht habe und alle anderen positiven Entwicklungen, die mich da die Perspektive haben verändern lassen, war ich völlig überrascht davon, wie das gelaufen ist.
Mhm.
Nicht nur wurde ich nach dem ersten Gespräch zurückgerufen mit der Befürchtung konfrontiert, dass mir der Job zu langweilig sein könnte, weil die Person, die mich interviewt hat, auch aus dem Unternehmen oder mal in einer Unternehmensberatung gearbeitet hat und weiß, wie viel da nacheinander kommt und wie viel man lernen kann.
Mhm.
Und die Befürchtung war, dass ich das hier nicht in dem Ausmaß haben kann, wie ich mir das wünsche.
Mhm.
Spoiler-Alarm, doch, habe ich so, alles gut. Aber allein die Tatsache, dass man sich bei mir erkundigt und mir sagt, hey, wir machen uns Sorgen, dass es für dich nicht passt, war schon so der erste Schritt, wo ich gedacht habe, ach krass, so kann man das also auch machen. Und dann ging der Bewerbungsprozess weiter. Da hat man so einen ganzen Tag, wo man verschiedene Leute kennenlernt und so. Und dann war auch eine Veranstaltung mit all den KollegInnen aus derselben Rolle, also mit den Agile Team Coaches. Und da habe ich ziemlich, darf ich das so sagen, reingeschissen.
Kannst du sagen.
Ich
ist glaube, erlaubt. Ich dachte, was kommt jetzt?
Es gibt keinen akkurateren Begriff dafür. Ich war völlig überfordert mit so vielen Leuten, von denen ich wusste, die machen das professionell. Ich mache das jetzt irgendwie so.
Da kommt, kickt wieder der Imposter.
Völlig. Und ich war so angespannt. Ich war gar nicht ich selbst. Mhm. Ich war total verkrampft. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und ich wusste, dass jederzeit in dem nächsten Termin abgebrochen werden kann. Also Termin alles nacheinander an einem Tag und wir haben uns darauf verständigt, ey, wenn wir feststellen, das passt für eine der Parteien nicht, dann sagen wir, komm, passt schon, wir brauchen keine Zeit verschwenden.
Mhm.
Und nach diesem Termin mit den Agile Team Coaches hatte ich eine Vorstellung bei einem Team, das lief wieder super, da war ich halt nicht auf dem Präsentierteller, da konnte ich easy mit denen reden über Tech und so ein Kram. Mhm. Und in dem Termin danach waren dann aber die beiden AnsprechpartnerInnen von Rewe Digital im Call. Und für mich war klar, oh nein, das heute Morgen war nicht gut. Das war's jetzt. Schade. Und was dann aber passiert ist, war überkrass.
Mhm.
Die beiden haben gesagt, Dustin, wir haben ja schon mal gesprochen. Und jetzt haben wir dich heute Morgen erlebt. Und das, was wir heute Morgen gesehen haben, ist nicht das, was wir vorher gesehen haben.
Mhm.
Wir glauben, dass dieses Präsentierteller und verkauf dich mal einfach kein Ding für dich ist, oder?
Mhm.
Und ich so, yo. Wenn ihr wüsstet, wie mir das Wasser den Rücken runtergelaufen ist, was für ein Stress das für mich war, das ist nicht mein Ding.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, pass auf, bevor wir das jetzt hier abbrechen, weil wir halten nicht für einen vielversprechenden Kandidaten, was hältst du davon, wenn du nächste Woche Dienstag nochmal reinkommst und machst eine Retro mit einem Team?
Mhm.
Und dann finden wir raus, ob das passt.
Mhm.
Und das fand ich so krass, dass man mir so entgegenkommt, dass man diese Arbeit investiert, wenn man sagt, ey, da ist ein Kollege, der könnte wirklich gut passen, aber der Modus, in dem wir das messen, der stimmt nicht.
Ja.
Und das war Mindblow. Ja, und jetzt bin ich hier. Sehr glücklich.
Ach, schön. Ja, das freut mich. Das habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Oder beziehungsweise deswegen mache ich ja jetzt dieses Format, um mal ein bisschen mehr von unseren Mitarbeitenden auch kennenzulernen und auch zu hören. Und so eine Geschichte freut mich natürlich. Ich bin zwar selber keine Rekruterin, aber natürlich umso mehr zu hören. Genau. Wir sind schon fast am Ende. Ich könnte jetzt hier noch länger mit dir quatschen. Mir brennt jetzt noch eine Sache und zwar, jetzt wissen wir, wie bist du zum Agile Team Coach gekommen? Wie bist du zu Rewe Digital gekommen? Was ist so das, was dich antreibt oder was ist so der Blick in die Zukunft? Was hast du vor? Bist du schon am Ziel? Ist das jetzt dein Dream Job und du bist für immer jetzt hier happy? Genau. Das würde ich gerne auch wissen, bevor wir uns hier verabschieden.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr happy. Ich glaube nicht, dass ich damit schon am Ziel bin.
Mhm.
Ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch mehr. Das Problem in dieser Line of Work ist, dass es nicht so viel, sage ich mal, Weg nach oben gibt.
Mhm.
Klar kann man irgendwann Agile Coach werden, so wie das bei uns heißt, und dann der fachliche Vorgesetzte von Agile Team Coaches sein. Da sehe ich mich jetzt aber nicht so drin, glaube ich.
Mhm.
Ich habe sehr viel Freude an diesem ganzen Teaching und Coaching. Und vielleicht gibt es eine Möglichkeit in der Company, so ein bisschen in die Richtung zu wechseln, dass ich dann nicht mehr zwei Teams, weil jeder von uns hat eigentlich zwei Teams. Ich habe gerade, weil wir sie gemerged haben, nur eins. Mhm. Sowas als, sage ich mal, zweiten Aufgabenbereich zu machen. Da bin ich ja auch in die Richtung unterwegs mit diesem Workshop für Nicht-Techies. Und vielleicht greift mich aber auch irgendwann nochmal die Lust, mehr Fotos zu machen. Und dann habe ich ja zum Glück die Option, meine Stunden runterzumachen und nebenbei mehr Events zu fotografieren. Oder vielleicht fange ich irgendwann an mit Porträts. Glaube ich nicht. aber so in die Richtung wird es gehen. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich machen kann. Wir haben viele Herausforderungen. Wir bauen coole Sachen tatsächlich. Es ist beeindruckend, an wie viele Sachen mein Team gleichzeitig denkt und in welcher Professionalität die das abhandeln. Also wirklich Shoutout an Team Anderson.
Cool, Team Anderson. Ich glaube, die muss ich auch noch mal zu mir holen. Dann gucken wir uns das Ganze mal aus der fachlichen Perspektive an. Aber von meiner Seite aus fand ich super spannend, ja, so einen Quereinstieg oder deine Geschichte über den Quereinstieg zu hören, wie auch so ein bisschen dieses, der Weg war nicht von Anfang an festgesetzt und dem bist du easy peasy gegangen und alles, es hat sich eigentlich so gefügt, wie man sich das irgendwie so vorgestellt hat und man hat den Plan und hat den verfolgt und der hat sich bewahrheitet, sondern du bist da einfach so ein bisschen herumgestolpert, aber bist dann irgendwie super weich gelandet und happy. Also das finde ich super spannend, super inspirierend und vor allen Dingen auch das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, irgendwie dieses neugierig bleiben, sich für Dinge zu interessieren, zu hinterfragen, sich die Dinge zu erklären. Das finde ich irgendwie, finde ich spannend zu hören, weil das inspiriert auch andere Menschen dazu. Und nicht nur mich, sondern glaube ich auch alle, die hier dieser Folge gelauscht haben. Ja, möchtest du noch was sagen? Ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich bei dir und freue mich vielleicht irgendwann in der Comedy-Folge oder vielleicht auch mit Team Anderson nochmal mit dir zu sprechen.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Zeit und für die Einladung. Wenn ich noch was sagen darf, dann, dass ich mir hoffe, dass mindestens eine Person, die sich das angehört hat, sich jetzt nicht mehr so einen Kopf macht, weil sie gerade stolpert, sondern einfach vorwärts stolpert. Du hast gerade gesagt, ich bin weich gefallen. Ich würde sagen, ich bin gar nicht gefallen. Ich bin einfach immer noch vorwärts gestolpert. Es ist jetzt ein bisschen weniger stolpern. Mittlerweile ist es vielleicht ein fast schon normales Gehen. Aber so wie die einzelnen Puzzleteile sich alle zusammengefügt haben, ist das schon gut gelaufen. Mittlerweile glaube ich auch, dass das so weitergehen wird. Und wer auch immer das hören muss, es wird auch für dich so sein.
Sehr schön. Danke.